Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Wir haben es heute wieder gehört. Die Bildungschancen von Kindern in Deutschland hängen immer noch stark vom Einkommen der Eltern ab. Das zeigt der neue Datenreport des Statistischen Bundesamts, der unter anderem mit dem Wissenschaftszentrum Berlin herausgegeben wird. Und Corona hat die Situation noch verschärft. Wie solche Ergebnisse aus der Bildungsforschung in Schulen ankommen können, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es heute in der Sendung darum, wie Studierende das Forschen lernen können. Und wir blicken in die USA. Da gibt es in der Ausbildung von Lehrkräften noch ganz schön viel Nachholbedarf. Seit Jahrzehnten gibt es Studien zur Frage, wie das Lernen an Schulen gut gelingen kann und wie alle Kinder mitgenommen werden können. Doch die Praxis sieht oft anders aus. Personal fehlt, Klassen sind groß. Da ist es im Alltag oft schwer, für alle Kinder optimale Lernbedingungen zu schaffen. Wie Schulen und die Forschung stärker voneinander profitieren können, das war ein Thema der Bildungsforschungstagung des Bundesbildungsministeriums, die gestern und heute per Livestream stattgefunden hat. Teilgenommen hat auch Sabine Kreuzer. Sie ist Leiterin der Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn. Die Schule wurde 2009 gegründet. Sie wird wissenschaftlich begleitet und sie arbeitet nach einem besonderen Konzept. Frau Kreuzer, wie lernen denn die Kinder und Jugendlichen an ihrer Gesamtschule?
Wir haben unsere Schule so strukturiert, dass die Kinder sehr viel aktiver sind und vor allen Dingen Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Das heißt, wir teilen nämlich eben eigentlich mit den Kindern die Verantwortung für den Erfolg des Unterrichts. Das heißt, es ist nicht der Mathelehrer, der nichts erklären kann und deswegen stehe ich 5 und deswegen ist das auch aus Kindersicht gar nicht mein Problem, sondern wir haben eine Möglichkeit geschaffen, Schülerinnen und Schülern so viel Freiheit zu geben, dass sie selbst ihr Lernen organisieren können. Konkret sieht das so aus, an 2 Stunden am Tag kann man sich zum Beispiel die Lehrperson aussuchen. Also wenn ich wirklich glaube, dass es an meinem Mathelehrer liegt, dass ich das Thema nicht verstehe, dann kann ich mir einen anderen Mathelehrer suchen.
Okay, und dann setzt man sich zusammen hin und dann wird das erklärt oder ist das dann auch viel eigenständiges Arbeiten an Materialien? Also ich weiß es nicht, mit Heften oder vielleicht auch mit ganz anderen Materialien, die es gibt.
Kinder haben einen Lernplan für jedes Fach und der besteht hauptsächlich aus freien und offenen Aufgaben. Denn dann kann man auch eine Freiheit zur Gestaltung nutzen und vor allen Dingen ist es damit auch differenziert. Das heißt, das Kind arbeitet dann automatisch an seinem Niveau. Wir an Schule neigen ja dazu, Niveaus immer zuzuweisen. Ne? Jemand ist so und so gut und dann ersparen wir demjenigen Lernstoff. So als ob das schaden würde. Wir versuchen eigentlich die Aufgaben so zu fassen, heißt schreibe einen Brief als banales Beispiel und da werden natürlich die Kinder je nach Leistungsstand unterschiedliche Lösungen finden und das bewerten wir. Wir in dieser Deutenzeit arbeiten wir nicht so, dass wir erklären, sondern wir versuchen halt ganz viele Fragen zu stellen. An welchem Punkt hast du das nicht verstanden? Gibt es ein Wort, das du nicht verstehst? Welche Unterstützung brauchst du? Hast du das schon mal zu üben versucht? Also eben nicht einfach immer nur mit dem Trichter in das Kindergehirn rein.
Sondern das heißt, man versucht sich so ein bisschen auf die Ebene des Kindes
genau.
zu stellen. Und das würden Sie auch sagen, ist wirklich auch ein Unterschied zwischen Ihnen und anderen Schulen? Also dass da wirklich auch der Blick aufs Kind ein ganz anderer ist?
Ich gucke natürlich nicht in viele andere Schulen, aber letzten Endes denke ich schon, dass der Blick aufs Kind hier dadurch anders wird, weil man natürlich über das Lernen der Kinder viel mehr erfährt. Man hat einen anderen Bezug. Wenn ich überlege, was ich als Lehrperson über das Lernen von Kindern wusste an anderen Schulen, würde ich sagen, ja, das ist hier deutlich anders. Ich bekomme viel mehr Einblicke, warum Dinge nicht gelernt werden können. Ich unterrichte auch so ein Angstfach. Ich bin Lateinlehrerin. Und wenn ich dann frage, warum kannst du dir das nicht merken mit den Deklinationen, kriege ich hier sehr viel fundiertere Antworten. Weil wir mit den Kindern über Unterricht sprechen und sie sozusagen an der Theorie beteiligen.
Ist es denn auch so, dass wirklich auch die Erkenntnisse aus der Bildungsforschung jetzt mehr mit einfließen als an anderen Schulen? Also dass Sie da schon wirklich auch im Austausch sind, dass auch im Vorfeld wirklich nochmal Studien angesehen wurden? Oder wie kann man sich das auch vorstellen?
Ja, wir haben uns im Vorfeld ganz intensiv Studien angeguckt. Schon bei der Wahl unseres Schulprogramms sind wir hingegangen und haben uns Arbeiten von Bildungsforschern angeguckt. Es gibt immer wieder Best-Practice-Beispiele. Ich habe mich sehr lange beschäftigt mit den 7 Merkmalen guter, inklusiver Schulen. Das ist auch ein Beitrag aus der Bildungsforschung, um eben zu sehen, was sagt denn die Forschung, was wirklich wirkt. Das ist natürlich eine Sache, die Lehrerinnen und Lehrer nach den Korrekturen, nach der Unterrichtsvorbereitung machen. Aber es ist auch eine Sache, die uns natürlich interessiert. Natürlich möchte ich wissen, wie auswendig Lernen als Lateinlehrerin denn am besten funktioniert. Also gucke ich in die Kognitionspsychologie, denn die sagt mir das.
Trotzdem war ja auch auf der Tagung Thema, dass Bildungsforschung und Schule nicht immer so zusammenpassen oder vielleicht nicht immer so an den gleichen Baustellen im Moment arbeiten.
Die sind nicht immer an den gleichen Baustellen und ich glaube, das Problem für uns in der Schule ist, dass wir uns sehr viel zusammensuchen müssen, wer denn jetzt gerade welche unserer Fragen bearbeitet und wie die das im Vergleich tun. Da haben wir wenig Zeit zu, das ist tatsächlich schwierig. Deswegen finde ich ja für mich, für unsere Schule sehr gut, dass wir unseren eigenen Bildungsforscher haben, der uns in der Evaluation begleitet.
Und an der Universität Siegen ist das, ne?
Genau, das genau. Ist der Herr Sievert, Jörg Sievert in der Uni Siegen. Und den könnte ich durchaus auch mal fragen und sagen, gibt es irgendwo Forschung zu Zeitpunkt des Lernens und Einfluss darauf oder soll ich die Schule später anfangen lassen oder nicht? Und der ist natürlich sehr viel versierter da drin, mir dann zu sagen, ja genau, das ist da. Und ich habe eigentlich nicht die Zeit nebenher, noch forschend diese Antworten zu suchen. Und das Zusammensuchen der Antworten ist ja auch ein Teil vom Forschen. Und dafür fehlt in Schule die Zeit.
Ich meine, vieles,
darum glaube ich, so einen Coach zu haben, dem man die Fragen stellt und der einem Hilfestellungen und Literatur gibt, das ist super. Lesen muss ich selbst.
Aber vieles wissen wir ja auch schon lange, also was so das Thema Bildungsungerechtigkeit angeht, was die Förderung von Kindern angeht. Also man weiß das ja eigentlich schon seit Jahrzehnten und doch ist es dann immer so schwer, dass es dann wirklich auch in Schulen gelebt wird. Wie kommt das?
Ich glaube, bei Kinderarmut, das ist ja wirklich ein Riesenproblem, das jetzt, glaube ich, in der Digitalisierung sich auch nochmal sehr zuspitzen wird. Denn mit der Ausgabe von einem Endgerät ist das nicht getan. Liegt das daran, dass Schule nur wenig Dinge kontrollieren kann? Wir können wenig an der Ursache der Armut tun. Und ich glaube, es gibt einen menschlichen Reflex, sich von einem Problem abzuwenden, von dem man glaubt, dass man sich nicht lösen kann. Die Forschung ist da oft weniger konkret aus meiner Sicht, ich mag mich da irren, wie ich in Schule damit umgehen kann. Sondern es geht oft darum, wie könnte man das ändern? Und Bildungsgerechtigkeit, wenn Sie mich da fragen als Gesamtschullehrerin, dann sage ich Ihnen natürlich, ein dreigliedriges Schulsystem hilft bestimmt nicht.
Das heißt, Sie würden sich da auch mehr Bewegung wünschen oder welche Innovationen wären jetzt auch, die Sie sich jetzt wünschen würden oder welche Veränderungen? Also dass letztlich, sagen Sie ja schon, mehr Kinder gemeinsam lernen oder was wären noch Änderungen?
Ja, für mich wäre es auf jeden Fall, liegt die Antwort im gemeinsamen Lernen. Für mich liegt die Antwort in einem reflektierteren Selbstverständnis von Schule, in diesem gemischten Anspruch von Bildung und Erziehung und Benotung und Bewertung. Ich würde mir wünschen, dass wir abseits von diesen ganzen Ideologiedebatten auch nochmal ganz neu überlegen, was soll denn Schule einem Kind wirklich bringen? Wir nehmen das immer so gesetzt, dass das Kind dahin muss. Und die Frage wäre doch eher, in welchen Bereichen lernt denn das Kind das in Schule? Es ist ja schade, dass wir eine Krise brauchen, um festzustellen, wow, die soziale Interaktion ist eine Hauptleistung, die Schule erbringt. Eigentlich wussten wir das auch vorher. Aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, brauchen wir eine Diskussion darüber, was soll Schule denn für einen Gewinn bedeuten für ein Kind?
Viele Fragen also rund um Schule und was sich verändern kann und muss, wie Schule gelebt werden kann und welche Unterstützung auch aus der Wissenschaft kommen kann. Sabine Kreuzer, Leiterin der Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn, hat uns einen Einblick gegeben. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie das Lernen an Schulen gut gelingen kann. Voraussetzung für gute Unterrichtsbedingungen ist aber auch, dass Lehrkräfte gut ausgebildet sind und auch Ahnung von den Inhalten haben, über die sie sprechen. Und das ist leider nicht überall so.
Campus und Karriere. International.
In den USA zum Beispiel gibt es viele Lehrkräfte, die Fächer unterrichten, für die sie nicht ausgebildet sind. Und da werden dann auch schon mal abenteuerliche Sachen erzählt. Es muss also noch viel passieren. Heike Braun hat sich den Unterricht angesehen.
Miriam Walters unterrichtet eine 9. Highschool-Klasse via Zoom. Sie lächelt in die Kamera auf ihrem Laptop. Miriam ist alleine im Klassenraum und schreibt Mathematikaufgaben an die große Wandtafel. Leider nicht ohne Fehler. Das fällt auch einem Highschool-Studierenden auf und er meldet sich via Zoom zu Wort. Kann mir jemand mit der Nummer 8 weiterhelfen, fragt er. Da ist doch was falsch. Miriam wischt die falsche Lösung schnell weg und korrigiert nach den Angaben ihres klassenbesten Mathematikschülers den Fehler.
This is perfect. So, das ist perfekt. Ich weiß nicht, warum ich das falsch gemacht habe. Es ist mir aber auch nicht peinlich, weil ich ja offensichtlich keine Mathematiklehrerin bin. Ich unterrichte eigentlich Englisch und springe nur ein, weil die Mathelehrerin ein Opfer der Pandemie geworden ist.
Gleicher Highschool, gleicher Tag, nächster virtueller Klassenraum. Eine ausgebildete Geografielehrerin zeigt auf eine Landkarte und sagt, das ist Deutschland, da, wo Angela Merkel Chefin ist. Ein Schüler widerspricht, nein, das ist Belarus. Da kommt meine Oma her. Die Lehrerin antwortet, das ist doch alles das Gleiche. Der Schüler zuckt verächtlich mit den Schultern und kommentiert die Leistung der Lehrerin.
Oh my gosh, good job.
Die Geografielehrerin klickt daraufhin ihre Schüler auf Stumm und lässt für den Rest der Videoschalte keine Zwischenfragen mehr zu. Viele Lehrerinnen und Lehrer seien zu einseitig ausgebildet, meint der Bildungsexperte Ted Dintersmith. Er selbst hat Ingenieurwissenschaften, Englisch und Physik studiert. Obwohl er nie als Lehrer arbeitete, gilt er in den USA als einer der anerkanntesten Bildungsexperten.
Ich habe angefangen, Schulen und die Ausbildung der Lehrkräfte zu analysieren, nachdem ich von der Schule meiner Töchter gefragt worden war, was mir am Unterricht meiner Kinder wichtig sei. Daraufhin habe ich das gesamte Schulsystem unter die Lupe genommen. Damals wie heute gilt, rund 75% der Lehrenden an Schulen sind Frauen, weiße Hautfarbe. Die Forschungen lassen keinen eindeutigen Schluss zu, warum das so ist. Da Lehrerinnen so schlecht bezahlt werden, haben viele von ihnen einen Zweitjob. Das geht natürlich auch zu Lasten der Weiterbildung von Lehrkräften. Amerika muss unbedingt damit anfangen, mehr Geld in Schulen zu investieren.
Ted bereiste und verglich Schulen aller 50 Bundesstaaten in Amerika. Seine Erkenntnisse hielt er in Dokumentarfilmen und Büchern fest.
In Amerika lehren wir unseren Kindern nur das, was wir einfach abfragen können. Am liebsten in Multiple-Choice-Tests und meistens amerikanische Themen. Dabei wäre es viel wichtiger, ihnen mindestens eine Fremdsprache beizubringen. Wenn Kinder Französisch oder Deutsch oder Spanisch lernen, dann lernen sie automatisch auch mehr über die Länder, in denen die Sprachen gesprochen werden. Unsere Lehrpläne sind zu einseitig auf Amerika ausgerichtet und unsere Lehrkräfte zu einseitig ausgebildet.
An einer Highschool in Florida gibt der 32-jährige Adam Robin eine Zoom-Unterrichtsstunde. Verheiratet und Vater von 2 Kindern verdient er $2,500 im Monat. Adam hat wie alle amerikanischen Lehrer einen Hochschulabschluss und verdient trotzdem so wenig, dass er abends noch 4 Stunden an einer Supermarktkasse sitzt, damit das Geld reicht. Viele amerikanische Lehrer unterstützen dann auch noch ihre ärmeren Schüler. Auch Adam tut das.
Ich möchte, dass ihr alle einen solchen Aktenordner habt.
Adam hält einen großen weißen Ringordner vor die Kamera.
Wer sich diesen Ordner nicht leisten kann, der darf mich nach dem Zoom-Unterricht anrufen und wir vereinbaren einen Termin, wann ihr einen solchen Ordner kostenlos bei mir abholen könnt.
Adam Robin ist keine Ausnahme. Im Schnitt geben US-Lehrer knapp ein Drittel ihres Gehaltes für Bücher und Hefte aus, die sie an Mittellose verschenken. Der Experte für Schulpolitik Ted Dintersmith hat in der freien Marktwirtschaft als Ingenieur gearbeitet. Er ist sich sicher, niemand dort würde sein Geld verschenken, einfach nur, um seinen Beruf ausüben zu können.
Es ist schon immer zu wenig in Unterrichtsmaterial gesteckt worden. An der Schulpolitik zeigt sich der Zustand der Demokratie. An Schulen haben Demokraten genauso gespart wie Republikaner. Wir sollten uns alle wirklich schämen.
Am 2. März hat der neue amerikanische Bildungsminister sein Amt angetreten. Von Miguel Cardona, einem ehemaligen Grundschullehrer, dessen Eltern aus Puerto Rico stammen, wird jetzt viel erwartet.
Ich habe damals eine Chance bekommen, die für alle Kinder in Amerika gelten muss. Egal welcher Hautfarbe, Glaubenszugehörigkeit, ob mit reichen oder armen Eltern, alle müssen die gleichen Bildungschancen haben. Wir müssen in die gesamte Bildungspolitik investieren und Studierenden, Eltern und Lehrerverbänden gleichermaßen neue Hoffnung geben.
Für Miguel Cardona hat jetzt allerdings zuerst einmal die sichere Rückkehr aller Studierenden in den Präsenzunterricht Priorität.
Kommen wir zu den Hochschulen, und zwar zu den Bachelor- und Masterstudiengängen. Seitdem es diese Studiengänge gibt, wird den Hochschulen auch immer mal wieder vorgeworfen, die Studierenden nicht ausreichend für eine Karriere in der Wissenschaft vorzubereiten, sondern vor allem auf die Berufspraxis zu setzen. Viele Hochschulen wollen daran etwas ändern und haben das forschende Lernen eingeführt. So sollen Studierende dann schon im Bachelorstudium an eigenen Forschungsprojekten arbeiten und so Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten entwickeln. Zum Beispiel an der Universität Hohenheim. Seit rund 10 Jahren läuft da schon das Projekt Humboldt Reloaded, und es ist Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Natascha Selja-Assmann ist die Koordinatorin für Humboldt Reloaded an der Universität Hohenheim. Und ich habe sie gefragt, wie das forschende Lernen denn genau abläuft.
Also in Hohenheim haben wir den Ansatz, dass Promovierende und Postdocs, also Forscher und Forscherinnen der Universität, die in aktuellen Forschungsprojekten arbeiten, hier Projekte anbieten für Studierende, die sich direkt an dieser aktuellen, echten Forschung beteiligen dürfen und die sozusagen mitnehmen in ihrer eigenen Forschung.
Das heißt, es sind Forschungsfragen, die schon entwickelt wurden, oder können die Studierenden dann auch nochmal eigene Impulse mit reinbringen?
Genau beides. Also es gibt immer ein großes Angebot zu Beginn jedes Semesters, dass Studierende wählen können aus den verschiedenen Projektthemen. Aber sie können dann natürlich innerhalb des Themas eigene Unterprojekte, eigene Forschungsfragen verfolgen und entwickeln. Und es gibt auch die Möglichkeit, selbst initiativ zu werden. Ich hatte das im letzten Semester zum Beispiel, dass ein Studierender an mich herangetreten ist und gesagt hat, er würde sich für das Mikroplastik in Böden interessieren. Das müsste man doch im Acker nachweisen können, wenn das im Grundwasser ist. Und was hat das für einen Effekt dann im Ackerboden? Und hier haben wir dann Projektbetreuer gefunden aus der Bodenkunde. Und daraus ist jetzt ein ganz tolles Projekt Mikroplastik und Regenwürmer entstanden zum Beispiel. Also es gibt alle Formen.
Ist es denn vor allem in den Naturwissenschaften oder können letztlich Studierende aller Fachrichtungen daran teilnehmen?
Also das Besondere in Hohenheim ist eben, dass es universitätsweit ist und alle Fakultäten sich daran beteiligen. Die Uni Hohenheim ist eine sehr kleine Uni mit 3 Fakultäten, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, den Agrarwissenschaften und den Naturwissenschaften. Aber es ist in allen Fakultäten möglich. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften haben wir hier viel empirische Erhebungen, die über Interviews zum Beispiel oder Datenauswertungen arbeiten.
Und es richtet sich an Studierende, die im Bachelorstudium sind, oder ist das auch Bachelor und Master?
Genau, also es richtet sich vorzugsweise an Studierende der Bachelorstudiengänge, also im 3. und 4. Semester angedacht. Das heißt ja auch eben Wissenschaftspraxis von Anfang an, das heißt sofort mit Beginn des Studiums. Es dürfen aber auch Masterstudierende teilnehmen.
Okay, das heißt, die Teilnahme ist freiwillig, sie ist nicht verpflichtend. Können die Studierenden denn Leistungsnachweise dafür bekommen?
Ja, also die Studierenden bekommen für ihre Arbeit ECTS-Punkte. Das können bis zu 6 ECTS-Punkte pro Projekt sein. Und die können sich diese in einem Portfolio-Modul anrechnen lassen, die für Humboldt Reloaded in allen Studiengängen etabliert wurden.
Jetzt fragt man sich ja auch immer, was das bringt, also wie die Studierenden profitieren. Und Sie haben jetzt ja auch eine Wirkungsstudie durchgeführt, zu erheben, wie sich letztlich ja das, was die Studierenden da machen, auf das Studium auswirkt. Können Sie Ergebnisse einmal kurz vorstellen?
Ja, also prinzipiell haben wir natürlich viele individuelle, qualitative Rückmeldungen der Studierenden, dass sie sich hier ganz tief in ein Thema einarbeiten können und eben eigene Ideen einbringen und verfolgen können, dass sie sehr schätzen, dass sie hier diese intensive Betreuung in kleinen Gruppen haben, direkt vom Experten lernen. Sie knüpfen hier Kontakte eben in die Institute rein zu den Promovierenden, können da einfach mal Fragen stellen, wie es ist, eine Doktorarbeit durchzuführen, entwickeln aber eben auch praktische und methodische Fertigkeiten, aber eben auch zum Beispiel den Umgang mit Rückschlägen, mit Kritik. Und die Wirkungsstudie hat jetzt vorzugsweise untersucht, wie sich die Kompetenzen eben entwickeln. Und da zeigt sich ganz klar, dass die Teilnehmer, die vor dem Projekt und direkt nach dem Projekt befragt worden sind, ganz klar Kompetenzzuwächse in ganz vielen Bereichen wie der Recherchekompetenz, Methoden, Fach, Reflexionskompetenz wahrnehmen, während wir auch eine Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum untersucht haben, die nicht an den Projekten teilgenommen haben, und die haben diese Kompetenzzuwachse nicht angegeben.
Die Studie zeigt aber auch, dass das nicht durchgehalten wird bis zum Abschluss des Studiums. Woran liegt das?
Also es zeigt sich, dass die Studierenden dann auch im weiteren Studienverlauf zu T3, also wir haben dann auch eine Befragung ganz am Ende des Studiums durchgeführt in beiden Gruppen, dass da dann eben in beiden Gruppen nochmal Zuwächse in all diesen Kompetenzbereichen stattfinden. Und dass dann am Ende aber die Kompetenzbereiche zwischen den beiden Gruppen sich nicht mehr signifikant unterscheiden. Und das liegt natürlich daran, dass so ein Humboldt-Reload-Projekt nicht das einzige Format ist, was man jetzt natürlich im Studium macht, sondern das ist ja ein ganzes Bündel an verschiedenen Praktika, Seminaren, Modulen. Und dadurch geht dann natürlich dieser Effekt einer einzelnen Maßnahme wieder in dem gesamten Paket sozusagen auf.
Okay, aber direkt danach haben die Studierenden gesagt, sie haben enorm davon profitiert. Sie wurden ja gefördert vom BMBF mit Geldern aus dem Qualitätspakt Lehre. Insgesamt 15 Millionen Euro sind geflossen. Jetzt läuft die Förderung aus. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, also die Förderung läuft aus, aber das Konzept hat natürlich weit in die Universität hineingestrahlt. Es haben sich ganz viele Projektbetreuende beteiligt und die Universität hat gesehen, dass das so ein großer Erfolg ist und Studierende wie Projektbetreuende davon profitieren und sich deshalb entschlossen, das auch zu verstetigen aus eigenen Universitätsmitteln. Das kann natürlich nicht in dem gleichen Umfang passieren wie durch die QPL-Förderung. Das heißt, es wird ein deutlich kleineres Team sein. Aber da zuvor auch so viele Bereiche, also Fachbereiche der gesamten Uni mitgemacht haben, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das jetzt auch mit einem kleineren Koordinationsteam, aber eben dieser breiten Unterstützung durch die ganzen Fachbereiche funktionieren wird.
Ein Beispiel einer Hochschule, wie das forschende Lernen umgesetzt werden kann, erklärt von Natascha Selja-Assmann von der Universität Hohenheim. Und eine Studie hat gezeigt, die Projekte zeigen bei den Studierenden in Hohenheim positive Effekte. Aber natürlich kann im Moment wegen Corona auch hier vieles nicht so praktisch stattfinden, wie eigentlich geplant. Es gibt noch etwas geschenkt. Zum Welttag des Buches am 23. März können Kinder der 4. und 5. Klasse kostenlos den Comicroman Biber Undercover bekommen. Das teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen mit. Die Gutscheine soll es zwischen dem 20. April und dem 30. Juni im Buchhandel geben, sofern die Corona-Zahlen das zulassen. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema ist ein neues Buch über das Peng-Kollektiv.